Gnade und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird in Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus. Amen. Ja, ihr Lieben, es ist schön, gemeinsam diese Lieder zu singen. Lieder, die das Kreuz im Zentrum haben. Lieder, die unseren großen Gott und Erlöser im Zentrum haben. Und ich will weitermachen heute in der Reihe, die ich vor einigen Wochen begonnen hatte, kurz vor der Sommerpause, den Epheserbrief. Und wir hatten uns diese große, große antike Stadt angeschaut. Alles andere als ein geistlicher Ort, ein richtiger Sündenpfuhl, verschmutzt durch Sünde, eingegrabene Fußspuren, die in Freudenhäuser führen, die Stadtbesucher. Wir haben uns den ganzen Kult dieser Göttin Diana angeschaut und gesehen, dass diese Menschen, die Epheser, überhaupt nicht dafür vorhergesehen waren, Christen zu werden, in dem natürlichen Sinne. Sie hatten ihre eigene Religion, sie hatten ihre eigene Lebensvorstellung, sie hatten ihre gesellschaftliche Stellung. Und jetzt kommt das Evangelium von Jesus Christus durch Paulus in diese Stadt und ist wirklich, wir hatten gerade den Hammer, die Milch und das Brot passt da erstmal nicht so gut dazu, wie ein Hammer hinein. Und viele Menschen, wir wissen nicht wie viele, waren es Hunderte, waren es erstmal nur wenige. Zu Beginn waren es 12, das wissen wir, 12 Juden, denen Paulus zuerst das Evangelium predigte, kommen zum Glauben an Jesus Christus und folgen ihm tatsächlich nach. Unter großer Bedrängnis, sofort entsteht Tumult und Streit in der Stadt. Wir müssen uns das vorstellen, diese Erweckung, diese christliche Erweckung bringt die Götzen, die ganze Götzenwirtschaft ins Straucheln, weil plötzlich keine Götzentempel mehr verkauft werden. Und der Geschäftsmann mag es nicht, wenn er nichts mehr verkauft. Er geht insolvent und deswegen beginnt Tumult auf der Straße bis in dieses große Theater hinein in dieser Stadt in Ephesus, die fast 300.000 Menschen damals schon beherbergte. Eine unglaubliche Menge für die antike Zeit. Da gab es bei uns hier nur Wälder, Seen und Sümpfe. Und in diese Stadt kommt das Evangelium. Und warum dieser Brief so geliebt wird von so vielen Menschen, ist, weil die Herrlichkeit Gottes und die frohe Botschaft so klar darin zum Ausdruck kommt. Ich werde immer wieder heute Beispiele aus der Schweiz bringen, weil wir einfach frisch aus dem Urlaub dort gekommen sind, letzte Woche. Und wenn man so in der Predigtvorbereitung ist, dann fallen einem die Illustrationen und Bilder plötzlich ein. Als wir hier in der Schweiz waren, da sind wir zu einer Alp gefahren, da fahren wir jedes Jahr hin, das ist die Engstlenalp. Die kennen wahrscheinlich kaum jemand von euch, weil es ist eine der letzten wirklich noch mehr oder weniger unberührten Almen in der Schweiz, mitten im Touristengebiet bei Meiringen im Berner Oberland, ist so eine kleine Idylle der Engstlensee. Malerischer Bergsee am Fuß des Titlis, der größte Berg dort in der Gegend. Absoluter Geheimtipp, fast nur Schweizer Kennzeichen, ist immer ein gutes Zeichen, wenn man auf den Parkplatz kommt und man findet keine Niederländer und Deutschen, sondern die Schweizer, dann weiß man, es muss ein guter Spot sein. Türkisfarbenes Wasser, rauschende Bäche, die von den Schneegipfeln herunterschmelzen, von den Schneehöhen. Und wir standen dort und jedes Mal, jedes Jahr, wenn ich dort bin, ist es ein Gefühl innerer Erregung, wenn man dort ist. Als ob der Herzrhythmus einen anderen Schlag bekommt und man fast erschlagen ist von dieser Schönheit. Wir waren mit einer größeren Gruppe dort und es ist einfach immer das Gleiche. Wer hier dorthin kommt, der bleibt erstmal stehen. In der Regel ist man ruhig. Gut, die Kinder rennen rum und schreien und freuen sich. Aber die Erwachsenen, und man staunt. Man ist wie abgehoben aus diesem Leben. Und in mir kommt so ein innerer Jubel richtig hoch, wenn man diese Macht und Pracht sieht. Und ich würde sagen, das ist eine Reaktion, die muss eigentlich jeder Mensch haben und bekommen, der dort auf dieser Engstlenalp steht. Ein Wanderer, der da vorbeiläuft, einmal hochschaut und vielleicht schwäbisch sagt, nicht schlecht oder passt, der hat es nicht begriffen. Das passt nicht, das ist auch nicht schlecht. Es ist unfassbar mächtig und schön. Und es muss jeder Mensch erkennen, es geht nicht anders. Es ist absolute Schönheit, hat nichts mit Geschmack zu tun. Paulus kommt hier in diesem Epheserbrief in Vers 3, den wir uns jetzt anschauen werden, kommt er zu so einem geistlichen Bergpanorama. Ein Panorama, das so herrlich ist, so unermesslich schön ist, dass Paulus den einzigen Brief mit Lobpreis beginnt. Keine Bitten oder Dank zu Beginn, nicht das Gebet zu Beginn, sondern das allererste Wort nach der Einleitung, dem griechischen Hallo am Briefanfang, in Vers 3 ist: gepriesen sei der Gott. Es ist, als steht er vor diesem geistlichen Panorama und es bricht aus ihm heraus innere Erregung, Jubel, Dank, Freude, Herrlichkeit. Paulus ist oft in seinen Briefen sachlich, theologisch. Selbst Petrus bescheinigt ihm ja, der andere Apostel, dass er manchmal schwer zu verstehen ist, schreibt er im zweiten Petrusbrief. Aber hier im Epheserbrief, auch der ist manchmal nicht leicht zu verstehen, weil das allein unser Predigtabschnitt ist, die Verse 3 bis 14, es ist ein zusammenhängender Gedanke über 11 Verse hinweg. Es ist nicht immer leicht zu verstehen, aber hier ist der sonst so sachlich überlegte Theologe Paulus voller Emotion, voller Begeisterung. Und es platzt regelrecht aus ihm heraus. Ich lese Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Diesen Text, diesen Vers wollen wir uns anschauen. Das ist der zentrale Vers des Epheserbriefs. Wenn du so einer von den Bibelmarkierern bist, die fleißig in ihren Bibeln malen, dann müsstest du den rot einrahmen, weil das ist der Schlüsselvers des Epheserbriefs. Darum geht's. Paulus bringt gleich zu Beginn das, was er eigentlich sagen will, den Gipfel, und dann steigt er diesen Gipfel im Lauf des Briefes Fuß für Fuß immer höher, bis man irgendwann mal ganz davor steht am Ende von Kapitel 3. Und dann ab Kapitel 4 kommt die Anwendung für das persönliche, geistliche Leben. Aber jetzt führt Paulus uns in diesem Vers, ich habe es mal eine Segenspyramide genannt, vor. Es ist wie eine Pyramide, die Paulus uns hier zeigt, die sich immer weiter aufbaut. Und ganz zentral ist Segen. Dreimal in diesem Vers kommt das Wort, hast du es gemerkt? Gleich zu Beginn, das Wort gepriesen heißt eigentlich gesegnet. Das klingt seltsam in unserer deutschen Sprache. Im Englischen steht tatsächlich hier blessed. Das ist eher in der Umgangssprache da. Aber für uns ist es seltsam, gesegnet sei Gott. Das klingt irgendwie komisch für uns. Aber hier steht tatsächlich dieses Wort gesegnet. Dann etwas weiter in der Mitte, wieder der uns gesegnet hat. Und dann zum dritten Mal mit jeder geistlichen Segnung. Segen, Segen, Segen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal den Eindruck, wir Christen, wir gebrauchen diesen Begriff sehr, sehr viel, fast inflationär. Gottes Segen dir. Ich wünsche dir Gottes Segen. Wir singen Lieder in dieser Richtung. Gottes Segen zum Geburtstag. Wir wurden sehr gesegnet. Wir gebrauchen das Wort häufig. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich saß in der Predigtvorbereitung und ich versuche, Begriffe in eigenen Worten einmal zu benennen, um zu prüfen, verstehe ich die überhaupt? Und ich wusste nicht so recht, was ich sagen sollte. Was ist Segen? Was heißt es, wenn ich sage, ich wurde gesegnet? Gott hat das Vorhaben gesegnet. Ich wünsche dir Gottes Segen. Was ist Segen? Wir müssen es klären, weil dieses Wort ist zentral. Wir haben die Segenspyramide des Epheserbriefs hier vor uns. Und es wird tatsächlich hier in zweierlei Hinsicht gebraucht. Das erste Mal wird Gott gesegnet. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Unsere Übersetzungen sagen in der Regel, gelobt oder gepriesen sei der Gott. Und es zeigt direkt schon was an, weil wie sollte ich, kleiner Wurm, kleiner Mensch, Gott segnen? Das heißt, hat er irgendwas damit zu tun, mit Gutes weitergeben? Was soll ich Gott Gutes geben? Was soll ich ihm hinzufügen? Eigentlich auch, mit was soll ich ihm denn eine Freude machen? Er ist Gott. Er ist die Freude in sich selbst. Warum braucht er meinen Segen? Was ist damit gemeint? In dieser Form, wie das Wort hier steht, gepriesen oder gesegnet sei Gott, wird dieses Wort im Neuen Testament nur für Gott verwendet. Das heißt niemals, gepriesen sei der Mensch, gelobt sei der Mensch in diesem Worte des Segens. Es wird ausschließlich für Gott verwendet. Und es zeigt an, wenn es da steht, und es steht oft im Neuen Testament, wenn Gott von den Menschen gesegnet werden soll, dann soll der Mensch der Gottheit, diesem unendlich großen, heiligen Gott, alle Anbetung bringen, die er würdig ist, entgegenzunehmen. all das Gute anerkennen, was er uns schenkt. In tiefster Erregung, in Dankbarkeit, seine großen Taten in Form von Dankbarkeit, Lob, Preis, Ehre ihm wieder hingeben. Die Frage ist, braucht Gott das? Gott braucht nichts. Gott ist Gott. Aber ihr Lieben, das Herrliche ist, er will es. Und es sind nicht wenige Menschen, wenn sie vom christlichen Glauben, vielleicht sind sie darin aufgewachsen, wieder den Rücken kehren, die sagen, einige Interviews gehört, gerade aus dem englisch-amerikanischsprachigen Raum, die sagen, ich konnte irgendwann diesen egoistischen Gott nicht mehr leiden, der immer will, dass wir ihn anbeten, ihn loben, ihn preisen. Wer will schon und sagt ständig, preist mich, lobt mich, betet mich an? Was für ein selbstsüchtiger Gott ist das? Ich weiß nicht, ob du dir schon mal diese Frage gestellt hast. Warum fordert Gott uns ständig auf, ihn zu loben? Man, probier's mal in deinem Freundeskreis. Lob mich. Sag was Gutes über mich. Erhebe mich doch. Wir würden denken, was bist du für ein Mensch? Was bist du für eine ich-zentrierte Person? Wer fordert, das kann man annehmen als Dank. Wenn es jemand sagt, Dankeschön, dass du das so gut gemacht hast, dann kann man sagen, oh, danke für das Lob, das war aber nett. Aber dann fordert doch niemanden dazu auf. Wir werden sehen im Laufe des Epheserbriefs, Gott fordert uns dazu auf, weil er uns dafür erschaffen hat, genau das zu tun. Deswegen sind wir gemacht. Und deswegen, er will Gutes für uns und er weiß, wenn wir das tun, was Paulus hier tut, gepriesen, gesegnet sei Gott. Ich erhebe seinen Namen, seine Person, seine Werke, sein Erlösungswerk. Ich erhebe es mit allem, was ich habe, dann bin ich am Zenit meines Menschseins, dann bin ich am absoluten Höhepunkt. Dafür bin ich gemacht und dann geht es mir gut. Dann ist meine Seele voll, weil es gefüllt ist mit dem Dank und dem Lob gegenüber Gott. Gott zu segnen heißt, ihn mit Anbetung emporzuheben. Und ihr Lieben, deswegen singen wir Lieder. Deswegen beten wir, um ihm das zu geben. Der erste Segen also, der bezieht sich auf Gott. In den anderen beiden Formen aber, da ist es auf uns Menschen bezogen. Und Gott ist der Segnende, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in himmlischen Örtern. Es ist eine bisschen andere Form, wie das Wort hier verwendet wird. Und hier wird es ausschließlich als etwas gebraucht, mit dem Gott aktiv den Menschen, also die Epheser damals und uns heute, segnet. Was genau heißt es? Ganz klar und am einfachsten übersetzt könnten wir vielleicht sagen, wenn Gott segnet, heißt es, er erweist Wohltaten. Er erweist Gutes. Er gibt Dinge für die Menschen. Aktiv. Wir lieben, das ist die zentrale Botschaft der Bibel. Gleich wenn wir beginnen, auf den ersten Seiten, durch das ganze Buch hindurch, lernen wir einen Gott kennen, dem es Freude macht, seinen Geschöpfe mit Wohltaten, mit Gunst, mit Liebe und mit Freude zu überhäufen. Nicht manchmal in Raten, gegen Rückzahlung, sondern wir werden es gleich sehen als eine Wasserflut des Segens. Und ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, warum ist das so normal für mich geworden? Ich kenne diesen Gott seit meinen Kindheitstagen als einen guten Gott. Und es ist völlig normal. Ich habe mir nie wirklich die Frage gestellt, was wäre denn, wenn dieser Gott, der all das gemacht hat, der allmächtig ist, der ewig ist, der allwissend ist, ein böser Tyrann wäre, der seine Freude daran hätte, uns Menschen hier unten zu quälen. Das wäre möglich, aber er ist nicht so. Was wäre, wenn es tatsächlich der Gott der Deisten wäre? Die Deisten, die sagen, Gott hat wie so ein Kreisel das Universum einmal angeschuckt und sich dann zurückgezogen. Dir passiert Leid, Pech gehabt. Dir passiert Gutes, Glück gehabt. Aber es ist ein Gott, der schaut so von außen zu und betrachtet das Ganze nur. Was wäre, wenn Gott wirklich so wäre? Ich wäre, es wäre vorbei. Aber er ist nicht so. Die Bibel zeigt uns einen Gott, der ein guter Gott ist und der es liebt, dem es Freude macht, seine Geschöpfe mit Gutem und mit Wohltaten zu überschütten und ihnen Glück und Herrlichkeit zu geben. Wenn du um die Frage mit Gott ringst, sei dir bei einem gewiss, dieser Gott ist nicht dein Gegner, vor dem du all die Freude und all das Glück ablegen musst und ächzend unter der schweren Last der Religion jetzt zu ihm kommen musst. Und dann ist der Spaß vorbei des Lebens. Es ist ein Gott der Freude und des Glückes und er bringt dich an den eigentlichen Platz zurück, wofür er dich gemacht hat. Wenn wir die Psalmen lesen, dann sind die Psalmen voll des Dankes dafür, dass Gott gnädig, gut und barmherzig ist. Ihr Lieben, danken wir ihm noch dafür? Oder haben wir das vergessen? Psalm 136, Vers 26, dankt dem Gott des Himmels, wofür? Denn seine Gnade währt ewiglich. Das ist so eine Erleichterung für die Seele, im täglichen Gebet vor diesen Gott zu kommen und zu sagen, großer Gott, du Gott des Himmels, und wir können ja gar nicht begreifen, was das heißt, du Gott des Himmels, der diese unendlichen Fernen erschaffen hat, danke, dass deine Gnade nicht aufhört. Danke, dass dein Segen mir heute gilt, unverdient. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann ihm nichts bringen. Ich habe leere Hände. Da ist nichts da. Manchmal vielleicht geht es dir auch so, wir kamen ja gerade aus der Schweiz und da fahren viele schnelle Autos durch die Gegend, dürfen nicht ganz so schnell fahren wegen der Geschwindigkeitsbegrenzung, aber zumindest könnten sie theoretisch schnell fahren. Große Häuser, wir sind einmal an einen Ort spazieren gegangen am Vierwaldstätter See, herrliches Schloss. Und meine Kinder fragen mich, Papa, was würdest du machen, wenn wir hier wohnen würden? Und ich sah Funkeln in den Augen, was wäre, wenn das unser Haus wäre am See? Und ich sagte, oje, ich müsste von morgens bis abends arbeiten an diesem Haus, weil es ein großes Grundstück war. Viele reiche Menschen. Und manchmal ja, wenn man da so durchläuft, dann kommt man so nicht nur ins Staunen, sondern vielleicht auch ins Neiden hinein. Hey, der Nachbar baut schon wieder was. Wo hat er das Geld her? Schon wieder neuer Zaun und der Pool. Wieder neues Auto und so weiter. Und jetzt stellen wir uns die reichsten Menschen der Welt vor. Ich habe gegoogelt, ich wusste gar nicht, wer der Mann ist. Bernard Arnault, Franzose, 211 Milliarden Euro, glaube ich, soll der Mann besitzen. Als zweiter Elon Musk, ist gerade abgestiegen auf Platz zwei, der Arme. Ich glaube, wenn du 180 Milliarden. Und dann könnten wir diese Liste runtergehen, die ganzen Tech-Milliardäre, Jeff Bezos und wie sie alle heißen, die da sind. Und vielleicht kommt man ja manchmal in dieses Denken rein, was wäre, wenn ich auch da stehen würde? Wenn ich einfach wirklich machen könnte, was ich will, den ganzen Tag. Wisst ihr, was uns der Epheserbrief sagt? Wir sind unendlich viel reicher. Erst kürzlich vor wenigen Tagen sank vor Sizilien eine Yacht, auch mit einem Tech-Milliardär. Er und seine Tochter verstarben. Ein Sturm. Und es ist aus mit uns Menschen. Große Tragödie. Kein Geld konnte ihn retten. Wir Menschen sind endlich, wir sind klein. Und nichts, absolut nichts in dieser Welt kann uns bleibend Glück geben. Aber jetzt kommt der Punkt, den Paulus sagt. Er preist Gott, er betet ihn an für diesen Segen, den er gegeben hat, weil es ein unendlicher Reichtum ist. Und er sagt den Kolossern, wisst ihr, wie reich wir sind? Wisst ihr, wie reich wir sind? Nimm all die Milliardäre zusammen, es ist nichts, absolut nichts, weil das wird alles vergehen. Aber ihr Epheser, ihr, die ihr euer Leben, euer altes Leben hinter euch gelassen habt, die euren Götzen, euren gesellschaftlichen Status, vielleicht eurem Reichtum als Kaufmann, ich weiß ja nicht, was diese Epheser alles von Beruf und von Stand waren, ihr habt es hinter euch gelassen, ihr habt Buße getan und seid zu Jesus Christus umgekehrt, wisst ihr, wie reich ihr seid? Wisst ihr, dass ihr nicht ein bisschen, sondern unendlich viel Segen, also unendlich viel Wohltat bekommen habt? Was ist es aber für ein Reichtum? Wir müssen ganz gut aufpassen, es ist ein geistlicher Segen. Es ist ein geistlicher Reichtum. In den letzten Jahrzehnten, da ist in die evangelikale Welt eine Botschaft hineingekommen, die sagt, Gott ist ein guter Gott, und da können wir Amen dazu sagen, und dieser gute Gott will deinen Wohlstand. Er will deine Gesundheit. Er will, dass deine Karriere Fortschritte macht. Er will, dass du gute Autos fährst. Er will, dass du große Grundstücke hast. Bete, name it and claim it im Englischen. Benenne, was du willst und dann nimm es einfach. Name it and claim it. Bam, so ist Gott. Er schenkt dir alles. Hier lesen wir es doch. Er schüttet Segen über dich. Ich hasse diese Botschaft. Ich hasse diese Predigten. Abgrundtief. Und ich sag's bewusst so direkt, weil es nicht der Bibel entspricht. Weil hier etwas genommen wird und völlig verdreht wird und die Ich-Sucht des Menschen seine Gier füttert in den Kirchen und Gott als Werkzeug dafür gebraucht wird. Kann Gott Gutes schenken, materiell? Absolut. Versorgt er seine Kinder? Bergpredigt, Matthäus 6, absolut. Aber Paulus, ihm ist dieses Materielle völlig egal. Das sagt er ja mehrfach in seinen Briefen. Ich bin es gewohnt, viel zu haben und dann genieße ich es. Und ich bin es gewohnt, im Gefängnis zu sitzen und gar nichts zu haben. Und ich genieße es trotzdem, weil mein Glück völlig losgelöst von diesen Umständen hier besteht, in meinem Herrn Jesus Christus. Es gab eine Zeit im Alten Testament, da war dieser Segen Gottes tatsächlich ein materieller Segen des Wohlstands. Ganz klar. 5. Mose 28, wir müssen es nicht ganz lesen. Das ist der Segen und der Fluch. Und da sagt Mose ganz klar zu seinem Volk, oder Gott spricht hier selber, wenn ihr mir gehorcht, 5. Mose 28, 2, wird er euch mit der ganzen Fülle seines Segens beschenken. Und dann kommt die Fülle des Segens, Städte und eure Kühe werden Kälber haben und eure Schafe werden, das sagt uns heute vielleicht nicht mehr so viel zu, damals war das absoluter Reichtum. Da ist ein materieller Segen da, gehorcht mir und ich werde euch als Nation materiell segnen. Aber Paulus spricht von, wir müssen ganz genau hinschauen, der uns gesegnet hat mit geistlichen Segnungen. Und jetzt meint vielleicht der eine oder andere, ach Mann, jetzt habe ich mich schon so gefreut. Aber Paulus sagt, was bringt euch denn das Materielle? Was bringt es denn? Nein, ich habe etwas viel Besseres. Geistlicher Segen. Pneumatikos, da steckt wirklich dieses Wort geistlich drin. Und er bezieht sich hier auf den Bereich des Geistes, des Heiligen Geistes. Und er sagt, euch als Gläubigen steht eine Sphäre, ein Teil zu, den ihr jetzt schon erlangen könnt, der für den Weltmenschen völlig unzugänglich ist. Es gibt keinen Weg dorthin, keine Brücke, keine Tür, keinen Lift, keine Gondel, nichts, was dorthin führen würde in diese geistliche Welt. Aber ihr habt Zugang. Und damit sind nicht irgendwelche Wunderwerke gemeint. Irgendwelche seltsamen, okkulten Dinge. Sondern es ist Gott und Jesus Christus selbst. Ihr sagt, ihr habt Zugang zu einer geistlichen Welt und zu unendlichem geistlichen Reichtum. Ich will es mal gegenüberstellen. Vor 2 Tagen, da war das so nett, da bekam eine Frau einen Anruf von einer lieben Schwester hier aus der Gemeinde, ob wir einen Kuchen haben wollen am Abend. Und wer sagt Nein zu Kuchen? Und wir haben Ja gesagt und eine andere hat ihn mitgebracht. Ich glaube, sie hat auch einen Kuchen geschenkt bekommen. Und wir haben uns riesig gefreut. Vielen Dank nochmal hier von vorne. Und das war herrlich. Dann haben wir Abendbrot gegessen und zum Abschluss, meiner Figur tat es nicht so gut, aber zum Abschluss gab es noch einen richtig leckeren Kuchen. Einfach so. Ich habe mich darum gebeten. Der stand einfach vor der Tür. Wir haben uns riesig gefreut. Und trotzdem, was ist ein Kuchen? Er vergeht. Und wir kennen es, ja, man freut sich über diese irdischen Dinge für eine Zeit und dann hat man sie. Und manche Dinge haben sogar negative Auswirkungen auf uns. Sie zerstören unsere Seelen. Sie nehmen Zeit ein, all diese Dinge. Und Paulus sagt, ihr Christen in Ephesus und ihr Christen in Böbingen, schaut doch auf in die geistliche Welt. Schaut auf in diese unaufhörlichen Wohltaten Gottes für eure müden Seelen. Und was ist es? Wir werden uns die nächsten Predigten anschauen. In den Versen 4 bis 14. Er sagt, ihr habt unendlichen Segen in der Vergangenheit, da hat dieser gute Gott euch vor Grundlegung der Welt erwählt. Er hat euch vorherbestimmt, seine Söhne und Töchter zu sein. Er hat euch jetzt in diesem Moment erlöst aus der Sklaverei der Sünde. Er hat euch alle, nicht manche, nicht alle, die ich ihm schon mal bekannt habe, er hat euch alle Sünden in Christus vergeben. Er hat euch als Verheißung auf das ewige Leben ein Siegel des Geistes gegeben. Ihr seid versiegelt, ein Brief des Heiligen Geistes und ihr werdet einmal bei ihm sein. Seht doch diesen Segen und bricht aus in Lobpreis. In fast jeder Predigt gerade bringe ich ein Beispiel aus diesem Buch. Ich habe es zum Geburtstag, glaube ich, geschenkt bekommen oder zu Weihnachten. Lest es nicht, sonst kennt ihr alle meine Predigtillustrationen. Doch, lest es, ist wunderbar. Ich glaube, 100 Lieder und ihre Geschichten, wie sie entstanden, mit vielen Männern und Frauen. Hier, ich glaube, fast alles Deutsche von dem Ehepaar Chefbuch geschrieben. Und in diesem Buch, da berichtet er von einem jungen Vikar, Johann Daniel Herrnschmied. Und Herrnschmied, der kam hier aus der Gegend, aus dem Remstal. Und er war im Jahre 1705 und 6 in Bopfingen als junger Vikar. Er kam dort seinem Vater zur Hilfe, der in Bopfingen als evangelischer Pfarrer diente, der krankheitsbedingt leidete. Und er kam als junger Vikar dazu und half ihm. Genau in der Zeit fand dort im fränkischen Donauried eine große Schlacht statt. Das war der spanische Erbfolgekrieg. Die Habsburger, also die Österreicher, die damals auch Spanien hatten, verloren immer mehr ihrer Macht. Und in dieses Vakuum hinein stritten sich jetzt die anderen europäischen Mächte. In Frankreich war gerade Ludwig XIV. In der Macht. Dieser verrückte König, den wir noch aus dem Geschichtsunterricht wahrscheinlich kennen, der aussieht wie eine Frau. Meine Schüler lachen immer in Geschichte, sagen, der zieht sich an wie eine Frau. Der mit einer großen Härte versuchte, überall hier in Europa sein Gebiet auszudehnen. Und irgendwann mal stellten sich die anderen europäischen Mächte gegen ihn. Die Niederlande, selbst England, Preußen damals als aufstrebende Macht. Und bei Bopfingen in Höchstadt fand eine große Schlacht statt. Und tatsächlich gelang es dieser europäischen Koalition, 22.000 französische Soldaten zu verletzen oder zu töten und 11.000 gefangen zu nehmen. Damals gab es noch kein Rotes Kreuz. Durand hat das erst über 150 Jahre später irgendwann mal ins Leben gerufen. Unermessliches Leid. Und mitten in Bopfingen wurde das Feldlazarett eröffnet, das preußische. Wir können es uns nicht ausmalen. Überall stöhnende, ächzende Menschen, Sterbende und kaum jemand da, der ihnen hilft. Zu allem Übel bricht auch noch das Lazarettfieber aus, wie sie es damals nannten, also Typhus. Und die Leute, sie starben einfach dahin, schrecklich. Und mitten in diese große Gefahr hinein tritt ein Mann, und das ist der junge Johann Daniel Herrnschmied. Und er beginnt diese mit unermüdlicher Arbeit, diese verletzten, Kranken und Sterbenden zu pflegen. Und in dieser Zeit schreibt er ein Lied. Wir wissen nicht, ob es genau in der Zeit dieser Schlacht war, aber es war in seiner Bopfinger Zeit, als er folgendes Lied schrieb. Und achtet mal darauf, wie er Gott ins rechte Licht rückt und sich selbst. Gott will's machen, dass die Sachen gehen, wie es heilsam ist. Lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist. Glaub nur feste, dass das Beste über dich beschlossen sei. Wenn dein Wille nur ist stille, wirst du von dem Kummer frei. Willst du wanken in Gedanken? Fall in die Gelassenheit. Lass den Sorgen, der auch morgen Herr ist über Leid und Freud. Gottes Hände sind ohne Ende, sein Vermögen hat kein Ziel. Ist's beschwerlich, scheint's gefährlich, deinem Gott ist nichts zu viel. Wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Und dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Ein Mann, der mitten im tiefsten Leid, ich kann mir nicht mal vorstellen, wie das sein muss, in dieser Situation rund um Sterbende und Verletzte, in so einer Zeit von einem lebenden, guten Gott zu schreiben, der lass die Wellen höher schwellen, wenn du nur bei Jesus bist, in Jesus bei einem ist. Meine Frage an dich ist, kennst du das? Kennst du diesen geistlichen Segen? Kennst du dieses Verweilen in seiner Gegenwart und auftanken, holen, nehmen, weil es ein Überfluss ist? Denn genau das ist der nächste Punkt. Es ist nicht nur mancher geistlicher Segen. Gott ist nicht einer, der oben im Himmel sitzt und schaut, ah, die Woche war gut bei dir geistlich, du hast 6-mal stille Zeit gemacht, du hast gespendet, Du hast dem Nachbarn geholfen, obwohl du weißt, er kann dir nichts tun. Heute bekommst du 70% Segen. So ist Gott nicht. Könnte er so sein? Vielleicht, aber er ist nicht so. Gott ist Gott. Und er schenkt uns nicht manchen geistlichen Segen, nicht geistlichen Segen, wenn wir besonders gut sind, sondern uns, den Gläubigen, steht zur Verfügung jeder geistliche Segen. Jeder. Aller. Die absolute Fülle. Die Güte Gottes und der Reichtum für die Seelen der Menschen ist unermesslich. Stell es dir so vor. In diesem Moment, ich weiß nicht, was die Nöte deiner Seele sind. Ich weiß nicht, was dich beschäftigt, womit du dich quälst. Aber in diesem Moment ist die Fülle Gottes da, wie ein Wasserfall über dir und du musst nehmen. Nehmen in Christus. Wir sehen uns das gleich. Nicht einfach irgendwie, aber nehmen. Auffüllen und auftanken. Sein Segen war nie zu kurz oder zu wenig oder zu knapp. Direkt in unserem Chalet in Hofluh, so heißt dieser kleine Ort in der Schweiz, wo wir eigentlich jedes Jahr hingehen, da ist ein kleiner Brunnen. Und ich vermute, dass er da oben in den Bergen irgendwo, das Wasser kommt herunter, im Winter schmilzt der Schnee, tritt dann ins Grundwasser ein und dann ist dort vor diesem kleinen oder vor diesem Chalet dieser kleine Brunnen und unaufhörlich plätschert das Wasser. Es ist total beruhigend, man schläft gern mit gekipptem Fenster, weil es immer so leises Plätschern im Hintergrund ist. Und wir haben noch nie Wasser so genossen. Es ist total witzig, weil Wasser ist doch eigentlich das Normalste, was es gibt. Aber jeden Morgen, die Kinder schnappen sich ein Glas, rennen raus und dieses eiskalte, klare, perfekte Bergwasser. Und wir sind absolut verschwenderisch damit umgegangen. Wenn man es in den Flaschen hat, auf Wanderung, das gießt man sich über den Kopf. Damit macht man Wasserschlachten. Mein Schwiegervater baut immer ein Wasserrad. Jeder nutzt es, wie er es möchte. Warum? Weil wir wissen, diese kleine Quelle, die geht nicht aus. Die läuft immer. Tag und Nacht. Plätschert und plätschert und geht dann, keine Ahnung, in die Kanalisation oder wo auch immer dieses Ding dann hingeht. Und es plätschert und plätschert. Und jeder geht hin und trinkt, wann er will. Ich habe mich noch nie gefragt, wenn ich jetzt mir einen Becher nehme, lohnt es sich überhaupt? Weil vielleicht ist die Quelle ja aus. Die ist nicht aus. Die ist immer da. Ich wünschte mich jetzt sowas im eigenen Garten, aber haben wir nicht. Bei uns kostet es ja. Und es ist kostenlos. Einfach so. Und wer will, geht hin, wann er will. Da kommen Wanderer vorbei, stecken ihren Kopf in diesen Steinkrug. Die Jungs, die da Fahrrad fahren, trinken und halten an. Die ganze Zeit läuft es und läuft es und läuft es. Und jeder darf hingehen und nehmen, wie viel er will. Und das ist eine Quelle, das ist Wasser. Noch viel herrlicher ist Gott. Alles, wonach der Mensch wirklich Sehnsucht hat, seine Seele, stellt Gott in absolutem Überfluss zur Verfügung. Frieden, egal wie die Welt auch tobt. Liebe, egal wie einsam man in der Welt auch ist. Glück, egal wie enttäuscht man ist. Ruhe, egal wie laut das Getöse auf den Straßen sein mag. Freude, egal was die Welt einem auch immer an Vergänglichkeit versprechen mag. Trost, egal wie sehr die Wellen des Sturms auch schlagen mögen. Wahrheit. Wahrheit in unserer kaputten, kranken Welt. Egal was die Welt auch immer versprechen und anpreisen mag in ihrem Zeitgeist. Und vielleicht das herrlichste, ewiges Leben. Auch wenn diese Welt und wir in unserem Leben nicht mehr sein werden. Und vielleicht sitzt du jetzt heute hier und sagst, wenn es wahr ist, ich kann dir sagen, es ist wahr, Gottes Wort sagt es, warum spüre ich dann so wenig davon? Warum? Ich kenne schon diesen frischen, klaren Schluck für meine Seele, geistlich, durch ein Gebet oder durchs Wort oder durch den Gottesdienst oder durch Geschwister. Aber dieser absolute Überfluss, diese unbändige Freude in der Gegenwart Gottes, kenne ich kaum. Woran liegt es? Vielleicht liegt es daran, ich kann es nicht für dich beantworten, aber vielleicht ist es ein Punkt, weil dieser unaufhörliche geistliche Segen in himmlischen Örtern ist. Schau mal, wie Paulus es schreibt, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Dieser Segen ist durch absolut nichts irdisch, menschlich, Vergängliches zugänglich. Dieser Segen, er ist zugänglich, aber er ist in himmlischen Örtern. Das ist eine ganz seltsame Formulierung, die Paulus hier gebraucht. Wir würden einfach sagen, im Himmel. Die überfließenden Wohltaten Gottes können in Raum und Zeit nicht erreicht werden. Und übrigens, oft sagen wir, unser geistliches Leben besteht aus dem Besuch von Veranstaltungen, Gottesdiensten, von Diensten. Das hat seinen Platz. Aber auch das ist Raum und Zeit. Es muss aus unserem Sein in Raum und Zeit eine Verbindung geben, eine geistliche Verbindung in den Himmel, im Hier und Jetzt. Sonst werden wir diesen Segen nicht erleben. Der Mensch muss diesen Segen im Glauben, er muss im Glauben in diese himmlischen Örter aufsteigen und den Segen dort abholen, dort verweilen, dort wo er ist, in himmlischen Regionen. Ein Theologe schreibt, diese göttlichen Geheimnisse können wir nur von den himmlischen Örtern aus richtig betrachtet werden. Über dem Qualm und der Unruhe dieses trüben Fleckchens, das die Menschen Erde nennen. Von jenem überirdischen Plateau aus, zu dem der Glaube aufzusteigen berechtigt ist. Einer Höhe, in der die Umlaufbahn der Ewigkeit die Horizonte von Zeit und Raum umspannt. Vielleicht ist das dein Problem. Wo verweilt und ruht deine Seele? Kennst du das? Im Geist, im Glauben, zu diesem Gott empor zu steigen. In aller Einfachheit. Dazu brauchst du nichts, kein Gebetsteppich, keine auswendig gelernten Gebete. In aller Einfachheit, im Hier und Jetzt, auf die Knie zu gehen, uns im Glauben zu diesem Gott in diese himmlischen Örter aufzusteigen. Und ich meine, es ist nichts mystisch, okkultes, sondern was, das ist ganz einfach und real. So real wie diese Welt und sagen, Gott, hier bin ich. Und ich komme zu dir und ich preise dich. Ich segne dich für alles, was du getan hast. Und in diesem Preisen und Segnen und Anbeten werde ich gefüllt. Ich darf mir meine Becher füllen bis zu den Rand und es darf rausfließen. Weil wenn schon unsere Brunnen in den Bergen nicht aufhören zu plätschern, wie viel weniger die Brunnen und Quellen des Himmels. Der Zugang ist da und du darfst ihn nutzen. Nochmal, wir sind unendlich reich. Und wenn du Unruhe in deiner Seele verspürst, keine Erfülltheit hast, dieses Glück in Gott nicht kennst, es liegt nicht an ihm. Er hat alles, alles getan. Alles und noch mehr. Es steht alles zur Verfügung. Direkt vor deinem geistlichen Haus plätschert der Brunnen. Geh raus und füll deine Seele. Wie? Wie ist das möglich? Und es ist der letzte und vielleicht der schönste Punkt. All das ist möglich, weil Gott nichts, und es ist wichtig, absolut nichts in dir und in mir gesehen hätte, was ihn dazu bewogen hätte, uns diesen Segen zu geben. Paulus, er wird es uns nachher erklären, in Epheser 2, er sagt, ihr wart geistlich tot in den Vergehungen eurer Sünden. Ihr wart Tote. Da war nichts, was Gott besonders Tolles an euch gesehen hätte, was ihn dazu bewogen hätte, gerade euch diese Gnade und diesen Segen zu geben, sondern in Vers 1,11 macht Paulus so klar, er hat es nach dem Ratschluss seines Willens getan, weil er es wollte. Weil er es wollte und nicht einfach irgendwie, sondern er hat es getan in seinem Sohn Jesus Christus. Das ist der Schlüssel. Niemand von uns wird diesen Segen Gottes erfahren, wenn er versucht, das außerhalb von Jesus Christus zu machen. Das ist, er sagt es selber, der Weg. Er sagt, ich bin die Tür. Ich bin das lebendige Wasser. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Nur durch mich könnt ihr dorthin kommen. Und ihr Lieben, das ist so herrlich, weil im christlichen Leben geht es nicht um Rituale und um Dinge. Es geht um Personen. Ich bin eine Person, ein Individuum, tot in meiner Sünde. Gott ist eine Person, unendlich viel höher wie ich, heilig und herrlich und unzugänglich für mich. Und jetzt baut er diese Treppe vom Himmel auf diese Welt durch seinen Sohn Jesus Christus. Und er stirbt am Kreuz für Sünder, für mich. Er lässt sein Leben und er lässt sich die Nägel in seine
Gelenke schlagen für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich begreife es nicht. Wenn ich mir dieses geistliche Panorama vor Augen führe und sage, Gott, du schenkst alles und du bietest es nicht nur an und sag, los jetzt, hol's euch, sondern du bist sogar der in Jesus Christus herabkommt und für mich stirbt und es mir zugänglich macht. All diese geistlichen Segnungen erhalten wir in Jesus Christus. Er hat es durch sein abgeschlossenes, vollkommenes Werk auf Golgatha für uns erkauft. Und jetzt dürfen wir diese Dinge in ihm erreichen. Alles, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, alles, was Gott für dich vorgesehen hat, ist für dich und mich in Christus erreichbar. Alles Gute, was ich empfange, empfange ich durch Jesus. Jeden Segen, den ich bekomme, empfange ich durch Jesus. Und um diese Segnungen zu empfangen, müssen wir deshalb, also was sein? Paulus sagt es so oft in Epheser und Kolosser, in Christus sein. Ich will versuchen, es zu veranschaulichen, in Christus sein. Das kommt über 10 Mal in den Versen 3 bis 14 vor, dass uns diese Dinge in Christus, in Christus, in Christus, in Christus geschenkt sind. Ich will es einmal so erklären. Hinter Elwan gibt es ein wunderbares Hotel, das für den Normalo so gar nicht zugänglich ist oder für mich vielleicht nicht. Da sind vor allem Firmen, sehr, sehr große Firmen, Konzerne, die dorthin kommen. Und ich durfte eine Zeit lang in meinem Studium arbeiten und durfte verschiedene erlebnispädagogische Sachen machen, dann mit den Unternehmen, die da hinkamen. Und das Schönste war es, wenn am Ende so eines Tages, wo man dann im Hochseilgarten war oder verschiedene Events mit den Leuten hatte, so Teamdynamik und Gruppenbuilding und so weiter, wenn dann der Chef von Porsche oder von ENBW oder wo immer diese Gruppen herkamen, dann zu uns Trainern sagte, ja, ihr könnt noch mit rein. Und es war so dieser Yes-Moment, weil mit rein bedeutete, also für mich persönlich, das herrlichste Bankett, das ich jemals, glaube ich, zu mir genommen habe. Die herrlichsten Steaks, alle frisch zubereitet. Also es war unglaublich lecker und ich durfte einmal mit rein und bei jedem anderen Event habe ich darauf gewartet, kommt die Einladung, kommt es noch? Weil es war ja einfach on top, obendrauf. Manchmal kam es und dann, ja, kommt noch mit rein, ihr seid eingeladen. Und dann werden uns so die Blicke zu und yes! Und dann hat man sich natürlich vorsichtig zurückhaltend, aber so weit wie es ging, um noch höflich zu bleiben, bedient und es war herrlich. Wenn ich nach Hause kam und Julie fragte, wie war es? Ich habe nur von dem Bankett erzählt, von diesem herrlichen Buffet. Warum habe ich es bekommen? Ich habe da eigentlich keinen Zugang, ich bin ein Niemand. Wenn ich da einfach reinspazieren würde, würden die Leute sagen, hallo, wer bist du, was machst du hier? Ich habe da keinen Zugang. Ich habe da eigentlich überhaupt nichts zu suchen. Es ist nicht für mich gemacht eigentlich. Aber jemand, der das Recht hat, sagt, passt, komm mit rein. Und das in einer unendlich viel. Ich meine, was sind Steaks und Bratkartoffeln und diese Dinge? Das ist ja ein Nichts, das vergeht. Aber Jesus, er ist der das Recht hat, weil er das erworben hat, zu sagen, du willst zu mir? Die Tür ist offen. Komm rein. Komm rein und bedien dich an diesem geistlichen Bankett. Der Tisch ist gedeckt, soweit dein Auge reicht. Nimm es. Ich schenk's dir, weil ich dich liebe. Lass mich dir 3 Fragen zum Abschluss stellen. Bist du reich? Kennst du diesen unermesslichen Reichtum? Segen, geistlicher Segen, jeder geistliche Segen, jeder geistliche Segen in himmlischen Örtern, jeder geistliche Segen in himmlischen Örtern in Christus. Kennst du das in deinem Leben? Lass mich dir 3 Fragen stellen. Ich will sie auch mir stellen. Hast du es schon erlebt, dass du in tiefstem geistlichen Genuss die Wohltaten Gottes entgegennimmst? Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich kenne das alles nicht. Für mich ist Glaube bis jetzt so hier sitzen gewesen und vielleicht unter Ächzen mal die Bibel aufzuschlagen, aber Genuss, ich kenne es nicht. Es ist gut möglich, vielleicht bist du noch gar nicht bei diesem Jesus gewesen. bist du von neuem geboren, bist du wiedergeboren, dann hast du ein neues Herz und hast Zugang zu ihm. Vielleicht sitzt du aber auch hier und sagst, ich weiß genau, wovon Paulus hier redet, aber das ist lange, lange her und Jugenderinnerung. Da kannte ich das. Da habe ich verweilt bei Gott. Aber jetzt fühlt sich das an, als wären diese ganzen Brücken abgebrochen und ich lebe nur noch dahin. Wenn es so ist, dann kehr um. Kehr um. Bekenne ihm diese Dinge und bekenne ihm dieses Versagen. Er kennt es ja eh schon alles längst. Aber lass es uns bekennen und vor ihm bringen und in Christus diesen Zugang wieder suchen. Die zweite Frage: Wenn es nicht an Gottes überfließendem Segen liegt, woran scheitert es dann, dass ich diesen Reichtum nicht erfahre? Nimm die Frage vielleicht mit nach Hause. Ich kann es nicht für dich beantworten. Es kann viele Antworten geben, aber an Gott liegt es nicht. Woran scheitert es dann? Durchbete diese Frage doch vielleicht mal die nächste Woche. Geh ins Wort rein, eine Empfehlung. Geh in die Psalmen. Die Psalmen sind wie ein Lied von müden, ausgelaugten Seelen, die nach Gott ächzen. Und wir finden uns sehr, sehr oft wieder in diesen Psalmen. Und jetzt der letzte Punkt mit dem Blick in die nächste Woche. Was hindert dich daran, in der kommenden Woche jeden Tag einige Minuten der Ruhe und Stille zu nehmen? Und ernsthaft, vielleicht bußfertig, demütig und mit sehnsüchtigem Herzen in diese himmlischen Welten emporzusteigen und diesen strömenden, überfließenden Segen, die Wohltaten Gottes entgegenzunehmen. Und dann in Lobpreis auszubrechen und diesen Gott zurückzusegnen, auch wenn wir es ja gar nicht können. Zurückzusegnen, indem wir sagen, danke. Danke für deine Güte und danke, dass ich dich kennen darf. Und jetzt lasst uns diesen Gott noch anbeten. Lade euch ein zu einer Gebetsgemeinschaft und würde mich freuen, wenn viele in lauten Gebeten in diese Himmelswelt emporsteigen. Lass uns aufstehen dazu. Herr, uns bleibt eigentlich nichts zu übrig, als zu danken, zu loben und zu preisen, wenn wir das sehen. Und unser Leben, unser ganzes Sein dir zu geben und zu weihen. Herr, vergib uns, wo wir es zugelassen haben, dass dichte Wolken diesen Himmel verdecken und wir in Sorge, Ängsten, Missmut in dieser Welt gelebt haben, als hätten wir all das nicht bekommen. Und ich bete für jeden, der hier ist, dass jeder diesen Jesus kennen und lieben lernt, der uns den Zugang bereitet hat. Ich bete für die kommenden Woche, Herr, dass für niemanden von uns ein Tag vergeht, ohne dass wir dich nicht gesucht haben, aufgetankt haben, in Anbetung und Preis unsere Seelen dir hingegeben haben und nach Heiligung, Veränderung, einem verändert werden in dieses neue Bild von Jesus, in das du uns schaffen willst, dass wir das erleben. Wir beten dich an und preisen dich, weil du ein guter Gott bist, der gnädig ist. Und wir danken dir, dass wir dir dienen dürfen. Amen.